im Himmel, danke schön vielmals für die Glöwenig, die sich vorbereitet hat für einen interessanten Text. Und wir sind gespannt, was du durch ihn zu uns willst reden. Segne ihn und rüste ihn aus mit den richtigen Worten. Und mach du uns parat auf das hören, was du uns heute zu sagen hast. Ich danke dir. Amen.
Amen. Heini, kannst du noch ein bisschen warten mit der Aufnahme, dass ich noch ein paar persönliche Worte sagen kann, bevor Heini, Entschuldigung. Ich habe ein Thema ausgewählt, das heißt, wie Christus mir, so ich dir. Eigentlich steht es in diesem Text nicht ganz genau mit diesen Worten so geschrieben. Aber inhaltlich ist das genau der rote Faden, den Paulus aufnimmt. Paulus spricht eine Situation in der Gemeinde an, wo es Spannungen gibt. Und zwar gibt es zwei Schwerpunkte, worüber man sich streitet. Vielleicht kennen Sie das auch. Eine theologische Auseinandersetzung oder auch eine persönliche Ansicht, die man nicht mit den anderen teilen kann. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn der eine einem nicht so ganz sympathisch ist und man sich von ihm vielleicht auch unter Druck gesetzt fühlt. Das war die Situation in Rom. Und Paulus spricht ein ganzes Kapitel über diese Auseinandersetzung. Es ging um das Essen vom Fleisch, das vorher im Götzentempel lag und dann auf den Markt gebracht wird, ob man das essen darf. Und es ging darum, wie man es mit dem Sabbat hält. Denn manche haben gesagt, alle Tage sind jetzt gleich. Besonders natürlich solche, die nicht Juden waren in der Gemeinde. Und sie sagten, jeder Tag ist ein Tag des Herrn, da muss man gar keinen Unterschied machen. Und die anderen haben gesagt, nein, man muss einen Tag ganz besonders halten. Also man kann sich vorstellen, das war für Paulus nicht so einfach. Und was würde er jetzt in diese Gemeinde raten? Und man kann sich vorstellen, dass jede Partei gemeint hat, hoffentlich stellt sich Paulus auf unsere Seite. Dann haben wir mal einen wichtigen Vertreter und können sagen, aber Paulus meint es auch so wie wir. Aber das tut er nicht. Sondern er kommt auf diesen Schluss, wie Christus mir, so ich dir. So wollen wir uns verhalten. Es geht nicht darum, wer von diesen Parteien gewinnt. Es geht um eine Win-Win-Situation und die geschieht auf diese Weise. Wir kennen auch diese Aussagen in ein etwas abgewandelter Form. Wie du mir, so ich dir. Das ist in der Regel so das Lebensmotto der meisten Leute. Ich werde beleidigt, beleidige ich auch. Ich werde verletzt, ich verletze auch. Ich werde zurückgestellt, ich lasse den anderen auch spüren. Und Paulus sagt, wenn wir Christus in diese Welt hineintragen wollen, dass die Menschen ihn erkennen können, dann geht es darum, sein Charakter weiterzugeben in unsere Gesellschaft. Und ich denke, gerade in einer Gesellschaft, wo der Mensch das Wort Gottes nicht mehr hört, wo man nicht mehr in den Gottesdienst geht, wo man manchmal vom Christentum gar keine Ahnung hat, da ist es wichtig, dass wir Christus zeigen in unserer Umwelt. Und wir können ihm so zeigen, dass wenn jemand, Jesus sagt, wenn einer dich auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch den anderen hin. Das wird den Menschen überraschen, wenn man sich so verhält. Und so bringt er diese Auseinandersetzung zwischen diesen verschiedenen Parteien und unterschiedlichen Meinungen auf den Punkt und bildet in Römer 15, 1 bis 7 den Abschluss der ganzen Diskussion. Und die wollen wir uns jetzt mal ansehen, was er da sagt zum Abschluss. Da sagt er, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Und dann kommt der noch engere Zusammenschluss vom ganzen Aussage in Vers 7 mit dem Wörtchen deshalb. Das ist der letzte Konzentrat auf dieser ganzen Ausführungen von Kapitel 14. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Wie Christus mir, so ich dir. Aufnehmen wie Christus. Da können wir uns mal zurückbesinnen, wie war das dann, als wir Christus kennenlernten, als wir erlebt haben, er hat mich angenommen, wo ich nicht nur gewisse theologische Wahrheiten und Dogmen erkannt habe, sondern so eine persönliche Berührung durch den Heiligen Geist mit Christus bekommen habe. War das nicht ein wunderbares Erlebnis des Friedens? War das nicht ein wunderbares Erlebnis, dass man brutto angenommen wird? Dass man sich bewusst war, ich bin schuldig, eigentlich kann ich gar nicht vor sein Angesicht kommen. Und er hat mir deutlich gemacht, du bist willkommen bei mir, ich liebe dich, ich nehme dich an, ich helfe dir. Das waren doch die Erfahrungen. Und diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit Christus, die habe ich nicht nur für mich privat. Die habe ich empfangen, um daraus weiterzugeben an den anderen. Ich bin nur der, der weitervermittelt. Das Empfangene gebe ich weiter. Und so wird Christus sichtbar in unsere Begegnung, in unsere Beziehungen untereinander. Und wenn Menschen dann kommen in einer Gemeinde, wo wir das weitergeben, was Christus uns gegeben hat, erleben sie Jesus Christus unter uns. Und kriegen sie eine Berührung mit ihm. Nun, wenn wir unseren Text anschauen, schreibt uns Paulus, wie wir das nun erreichen können. Nämlich dieses, wie Christus mir, so ich dir. Wie kommen wir zu diesem Punkt? Und da sagt er drei Dinge, die mir heute Morgen wichtig sind. Und das Erste, wovon er spricht, und das macht man eigentlich pädagogisch nicht so, sagt man, denn er spricht zunächst mal von Verpflichtungen, Vers 1. Verpflichtungen. Also um das zu erreichen, was er angesprochen hat, nämlich wie Christus mir, so ich dir, müssen wir erkennen, dass wir in einer Gemeinschaft Verpflichtungen haben. So wie jemand, wenn er eine Ehe beginnt, eine Beziehung beginnt mit jemand aus dem anderen Geschlecht und will das ganze Leben mit ihm verbringen, dann übernimmt er eine gewisse Verpflichtung. Es geht nicht anders. Wir haben Verpflichtungen. Und so sehen wir, wie Christus mir, so ich dir, die praktische Umsetzung kommt in den Versen 1 und 2, die habe ich hier geschrieben. Die Starken sind verpflichtet zu drei Dingen. Und das Wort verpflichtet können wir wörtlich übersetzen mit stehen in einer Schuld. Also, wenn wir das umsetzen wollen, was Christusgemäß ist, den anderen anzunehmen, wie wir angenommen worden sind, dann müssen wir eine gewisse Verpflichtung übernehmen. Und das ist ein Zeichen von Reife. Wenn ein Mensch erkennt, ich habe in der Gemeinschaft eine Verpflichtung und dazu will ich stehen. Und Paulus sagt, wenn du Christus nachfolgen willst, dann geht das nicht einfach so automatisch hubla hub, sondern dann musst du bereit sein zu einer Verpflichtung im Glauben. Ich würde mal sagen, zu einem Prinzip. Es ist gut, wenn man gewisse Prinzipien hat. Und dieser Vers, wie Christus mir, so ich dir, das ist so ein Prinzip, so ein geistliches Prinzip. Und ein geistliches Prinzip ist wie eine Struktur für unser Leben. Und eine Struktur für unser Leben gibt uns Halt. Wir merken das immer wieder, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die, sagen wir mal, keine christliche Erziehung bekommen haben, dann haben sie nicht so eine Struktur in ihr Leben, müssen sie alles lernen. Und ohne diese Struktur ist es viel schwieriger, sich zurechtzufinden. Und man können unsere Eltern dankbar sein, wenn sie uns so gewisse Prinzipien beigebracht haben. Danach leben wir. Und das ist ein Prinzip, da möchte ich euch raten, so ein Prinzip, wie Paulus es uns hier zeigt, zu übernehmen. Was ist nun die Verpflichtung? Die erste Verpflichtung ist eine Tragpflicht. Wenn du in einer Gemeinschaft lebst, hast du eine Tragpflicht. Es gibt ganz verschiedene Menschen da. Und du, sagt Paulus, hast eine Aufgabe, wenn du dich zu den Starken zählst, die Schwachen, die Unvermögenden, die das nicht so können, zu tragen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn die Menschen können auch schwierig sein oder ja, einfach eine Mühe bereiten. Und dann möchte man manchmal die ein bisschen auf dem Wege gehen. Und Paulus sagt, damit helfen wir der Sache nicht weiter. Wir haben eine Tragpflicht. Wer von euch ist noch nie getragen worden? Wir sind alle schon getragen worden. Warum eigentlich? Wir sind getragen worden, weil wir, als wir auf diese Welt kamen, unfähig waren zu laufen und zu bewegen. Wir mussten Eltern haben, liebe Menschen haben, die uns getragen haben. Und warum tragen wir unsere Kinder? Es gibt zwei Gründe. Wir tragen unsere Kinder erstens, weil sie ohne Tragen nicht überleben können. Sie brauchen das Tragen. Und zweitens tragen wir unsere Kinder, weil wir sie lieb haben. Wir tragen sie ganz bewusst. Und so wie wir diese Tragfähigkeit unserer Eltern bekommen haben zum Leben, genauso haben wir eine geistliche Tragpflicht gegenüber die, die Mühe haben an gewisse Punkte. Und Paulus sagt, du bist verpflichtet, du stehst in einer Schuld Christus gegenüber zu tragen. Dann werde ich sichtbar, denn er hat selber das auch so gehandhabt in seinem Leben. Er hat getragen. Ja, die Tragpflicht, bei Jesus sehen wir in einem Gleichnis, den er bringt, von dem verlorenen Schaf. Er bringt dann dieses Beispiel, ein Hirte hatte 100 Schafe und er zählt sie durch und eins fehlt. Nun, wir könnten sagen, ja, 1 auf 100, 1 fehlt mal, das kann vorkommen, mit gewissen Verlusten muss man ja rechnen, oder? Aber nein, sagt die Bibel, er lässt die 99 da und sucht das eine und trägt es. Und da lesen wir, wenn er es gefunden hat, was tut er? Weist er ihm zurecht, wo bist du geblieben? Warum warst du nicht bei uns? Warum bist du überhaupt weggelaufen? Wir haben so viel Mühe gehabt, ich habe dich tagelang gesucht, Mensch. Nein, so hat er es nicht getan. Tragpflicht hat eine ganz andere Wirkung in dem Menschen, der sich dieses Prinzip angelegt hat. So legt er es mit Freuden auf seine Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und feiert. Könnt es mal nachlesen da. Also so hat Jesus getragen, das ist das Prinzip. Er geht hinaus, um zu tragen auf seinen Schultern. Er hebt es empor. Das Wort tragen hier griechisch heißt emporheben. Und wenn man was emporhebt, man kennt das von den Gewichtshebern, da ist das ganz schön schwierig. Und wenn wir es wirklich emporheben, dann ist es sogar über uns. Und das ist wie ein Bild. Eine Tragpflicht gegenüber die, die unfähig sind. Hier heißt es, ich gehe nochmal kurz zurück, hier heißt es, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Das Wort kraftlos heißt auch der Unvermögenden. So wie das Baby, das zur Welt kommt, die Elise, die kann nicht, die darf man nicht liegen lassen. Dann stirbt das Kind. Das muss getragen werden und das wird gerne getragen. Und das trägt man besonders an sich, damit es auch gleich die Verbindung kriegt. So ist es geistlich auch. Das ist das Erste, eine Tragpflicht. Nicht nur Jesus weist uns darauf hin, sondern auch Paulus. Ich habe hier zwei Verse. Und da sagt er, wie wir miteinander umgehen sollen, wie das Tragen aussieht. Zum Tragen braucht man eine gewisse Demut, nicht so von dem Sinn, ah du Armer, ich muss dich halt tragen. Ja, ist halt nicht so angenehm, aber wir nehmen dich auch auf, wir nehmen ja alle auf und so weiter. Das ist so erniedrigend gegenüber den anderen, dass du ihm spüren lässt, wir müssen dich tragen und du bist nicht so einfach und so weiter und so fort. Nein, die Bibel sagt, du brauchst Demut zum echten Tragen, dass der andere auch deine Würde behalten darf. In der Demut achte den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Philipper 2. Ja. Also hier schreibt Paulus das auch nochmal deutlich, was unsere Verpflichtung ist gegenüber den anderen. Und da gibt es noch ein anderer Bibelvers, der ist ja auch ganz interessant. einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dann denken wir manchmal, ja, einer hat schwer zu tun und dann müssen wir ihm helfen, damit er nicht überfordert ist. Aber dieser Vers muss man im Zusammenhang lesen mit dem Vers 1, wo es beginnt. Und da geht es um Sünde. Da heißt es, wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, ihm zurecht im Geist der Sanftmut. Im Bewusstsein, dass du nicht besser bist als der andere. Und so wollen wir tragen. Das heißt, wir tragen an der Last von einem Menschen, der gefallen ist, der einen Bock geschossen hat, dem etwas nicht gelungen ist, der sich geniert, der sich schämt, der vielleicht gar nicht mal wagt, mehr in unsere Mitte zu kommen, weil er sich blamiert hat. Und dann wollen wir ihm das nicht so spüren lassen, du hast dich blamiert und das war alles ganz falsch, sondern wir wollen tragen, so bringen wir ihm zurecht, so erfüllen wir das Gebot von Jesus Christus. Also, das ist die erste Pflicht. Und nun kommt die zweite Pflicht. Die erste Pflicht ist also die Tragpflicht. Die zweite Pflicht, die wir haben in einer Gemeinschaft, ist die Schutzpflicht. Die Schutzpflicht. Du musst eine Gemeinschaft auch schützen. Du musst deine Familie schützen. Du musst deine Ehe schützen. Und dafür musst du dich einsetzen. Wir schützen unsere Kinder. Warum? Weil es so viele Gefahren hat. Wir schützen sie. Und wofür muss man eine Gemeinde schützen? Man muss ihn schützen vor Ego. Kennst du Ego? Ist eigentlich eine recht bekannte Person, oder? Ja. Ego wird hier 7-mal erwähnt. Also ich habe das Wörtchen Ich, das Paulus hier eigentlich schreibt, übersetzt mit Ego. Wir können einfach unseren Namen ausfüllen. Denn eine Gemeinschaft wird gefährdet durch unser Egoismus. Eine Ehe wird gefährdet durch Egoismus. Das gibt den Streit, das gibt die Trennungen, das gibt die Scheidungen. Und wenn wir das schützen wollen, müssen wir sie schützen vor unser gelebtes Ego. Und sagen, nein, es gibt eine andere Möglichkeit für Ego. Paulus sagt hier, Ego ist mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebt Ego, sondern Christus lebt in Ego. Was Ego aber jetzt im Fleisch lebt, lebt Ego im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der Ego geliebt und sich selbst für Ego hingegeben hat. Ein neuer Ego. Christus im Ego. Ein veränderter, ein neuer Mensch. Wir wollen schützen vor uns selbst. Ja, und Christus hineingeben. Und nicht die Selbstgefälligkeit leben, sondern die Christusgefälligkeit. Also das ist das Zweite. Die zweite Verpflichtung. Eine Tragpflicht, eine Schutzpflicht. Und dann gibt es noch eine dritte. Das ist eine Förderpflicht, eine Förderpflicht. Hier heißt es dann im Vers 2, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, also nicht meinen, ihn zurechtzuweisen, gefalle ihm zum Guten, zur Erbauung oder zum Bau, ja, zum Aufbau. Ich will ihn fördern, damit etwas wächst, was gut ist in seinem Leben. Ich möchte ihn fördern, so wie wir unsere Kinder fördern. Wir möchten, dass sie im Leben etwas erreichen können. Und da müssen sie gefördert werden, intellektuell gefördert, charakterlich gefördert. Und so bringen wir die Sache voran. Und so werden unsere Kinder auch ein Leben führen dürfen, worin sie mal wirklich stehen können. Also, das ist die praktische Umsetzung, wenn wir sagen, ich will dieses Prinzip in meinem Leben übernehmen, wie Christus mir, so ich dir. Verlass dich nicht auf Zufälligkeiten, das ist Arbeit. Arbeit zu tragen, Arbeit zu schützen, Arbeit zu fördern. Und das will ich. Ich habe mir diesem Prinzip verschrieben. Jetzt geht es weiter. Nämlich die Frage, aus welcher Quelle hole ich dann die Kraft, um das zu leben? Denn da fühle ich mich manchmal wie überfordert. Wenn ich das leben soll, wie Paulus das sagt hier, ja, kann ich das überhaupt? Und darum macht Paulus weiter und sagt, es gibt zwei Quellen. Zwei Quellen in den Versen 3 bis 5. Geht er so einfach weiter? Und die erste Quelle macht er deutlich, Verse 3 und 4. Das ist die Quelle des Wortes Gottes. Da sehen wir das ganz deutlich, ich habe es unterstrichen hier, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht. Und da bringt die Bibel Zitate. Das ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also die erste Quelle, um das Leben zu können, was Paulus sagt, ist die Quelle des Wortes Gottes, die Heilige Schrift. Die hat Kraft. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist nicht nur wahr, es ist eine Gotteskraft. Das heißt, wenn der Mensch das zu sich sprechen lässt, wenn er damit eins wird, dann erlebt er eine Kraft, die aus dem Wort kommt. So hat Jesus auch gelebt. Und so hat Jesus auch dem Feind gewehrt mit den Worten, es steht geschrieben, daraus hat er sich ernährt. So war die Gemeinschaft mit seinem Vater. Eine Gemeinschaft begründet in Gottes Wort. Und wie sollen wir mit dem Wort umgehen? Da haben wir dreimal in der Bibel ein ganz deutlich klarer Hinweis. Guck, hier sind drei Verse, wo zweimal die Propheten Jeremia und Hesekiel und dann in der Offenbarung der Apostel Johannes aufgefordert werden, wie sie mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Und da steht interessanterweise, sie sollen es essen. Natürlich müssen wir das Papier nicht essen, das ist klar. Aber wir wollen das Wort Gottes auf uns nehmen, wie wenn man etwas isst. Wollen wir es mal lesen. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen und deine Worte waren mir zu Wonne und zu Freude meines Herzens. Jeremia 15, Vers 16a. Und dann beim Hesekiel ähnlich. Und er sprach zu mir, Menschensohn, deinen Bauch gib zu essen und deinen Leib fülle mit dieser Rolle, Buchrolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie und sie war in meinem Mund süß wie Honig. Und ganz am Ende in der Offenbarung kriegen wir nochmal das Gleiche, wo Johannes eine Aufforderung gibt, bekommt. Nimm das Büchlein, iss es auf und es wird in deinem Buch Wind in deinem Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Das ist ein Hinweis. Wir wollen das Wort Gottes aufnehmen, wie wenn wir etwas essen. Das heißt, zuerst einmal nehme ich das Wort zu mir. Ich muss darauf kauen. Und manchmal gibt es Bibelworte, da muss man etwas länger kauen, weil das ein schwerer Brocken ist, der einem da gesagt wird, weil es ein Wort ist, das einem nicht so einfach runtergleitet wie Honig, sondern ein Wort, das einem herausfordert zu einer Handlung, wo man den Eindruck hat, das kann ich nicht, ich bin nicht Jesus, ich bin nicht Paulus, ich bin nur XY aus dem Leimental. Ja. Und er sagt, ist das Wort Gottes. Das heißt also zunächst, ich lasse es an mich heran, ich denke darüber nach und ich habe es dann auch irgendwann begriffen. Aber dann kommt das große Problem in zwei Schritten, zwei Probleme. Der erste Schritt ist, dass das, was ich jetzt gelesen habe, von meinem Kopf in mein Herz kommt. Wie mache ich das? Und dann merkt man auf einmal, das ist ganz schön schwierig. Jetzt habe ich das gelesen, dass ich dem anderen tragen soll, aber der andere ist so lästig, der ist so mühsam, wenn ich den tragen will, hä? Ist noch schwierig, so einer zu tragen, der nicht so möchte. Ja? Also wenn ich etwas lese, was mir so gegen den Strich geht, dann ist das schwer, das zu Herzen zu nehmen. Da bekomme ich Schluckbeschwerden. Ja? Und dann muss ich lernen, hey, ich muss diese Blockaden, die ich habe, um Christi willen irgendwie überwinden. Ich muss Gott sagen, Gott, ich schaffe das nicht, ich kapiere es, aber ich empfinde es emotional überhaupt nicht. Ich soll meine Eltern lieben und ich habe so viel Schwieriges erlebt in meiner Erziehung. Ich soll meinen Chef lieben, aber ich finde ihn so manchmal so gemein. Ich verstehe das schon in meinem Kopf, aber in meinem Herzen kann ich es nicht nachvollziehen. Und dieser Prozess, das ist wie eine Schwangerschaft, so ein Geburtsprozess, wo jetzt das Wort Gottes, das aufgenommen wurde, zum neuen Leben wirken soll. Und das darf ich einfach sagen. Gott, ich habe ein Problem. Und dann lese mal die Psalmen, wie David und auch andere Psalmdichter. Gott, das herausschreien, dass sie es nicht können, dass sie es gemein finden, dass da so Feinde sind und dass er überfordert ist und dass er den Eindruck hat, Gott hilft ihm gar nicht. Das darfst du ruhig sagen. Und das hilft. Und in diese Ehrlichkeit, in diese Transparenz, den ich habe, wenn ich sein Wort lese, spüre ich etwas von Hilfe, dass es in mein Herz ankommt und sagt, ja, ich will. Aber dann sind wir erst halbwegs. Also zunächst lasse ich das Wort an mich und kaue darauf. Dann zweitens nehme ich es zu Herzen und sage, ja. Und dann kommt der entscheidende Schritt. Jetzt muss es von dem Herzen in die Glieder gehen. In die Glieder gehen. Das heißt, ich habe das innerlich erkannt. Jetzt muss das sich auswirken in eine Handlungsweise. Dann ist erst das Wort Gottes angekommen. Dann haben wir im Sinne der Bibel, der Hebräer, erst wirklich gehört, wenn wir das Gehörte in den Gliedern haben. Dann ist es dort, wo Christus es haben will. Ja, und das ist dann nochmal ganz viel schwieriger. Denn auf einmal merke ich dann, jetzt fordert mich Gott heraus. Jetzt habe ich da einen Menschen und da steht etwas zwischen uns. Und jetzt habe ich das zu Herzen genommen und ich will ihn lieben. Und jetzt merke ich, ich könnte dem vielleicht einen Brief schreiben. Oder ich könnte bei dem mal vorbeigehen. Oder ich merke in einer Gemeinde, ich habe mich immer gedrückt. Und jetzt auf einmal spüre ich, das ist eine Aufgabe für dich. Und dann könntest du immer sagen, ja, aber es gibt noch 50 andere. Ja, natürlich gibt es noch 50 andere, aber wenn Gott dich anspricht, dann bist du gefragt. Seht, und wenn wir wachsen wollen im Glauben und leben, wie Christus mir, so ich dir, kommen wir nicht darum herum, auch zu einer Handlungsweise zu kommen, die wir aus dem Herzen erkannt haben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, das ist die eine Quelle, woraus wir leben. Und nun kommt die zweite Quelle. Die erste Quelle ist das Wort Gottes. Und die zweite Quelle ist die Gnade Gottes, die er uns auch dazu geben will. Also er will uns nicht nur sagen, wie wir es machen sollen, er will uns auch dabei helfen, das lesen wir, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch, also da kommt ein Geschenk, das darfst du von Gott erwarten, er gibt euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander Christus Jesus gemäß. Da steht nicht, gebe euch, dass der andere deine Meinung wird. Nein, gleichgesinnt zu sein, Christus Jesus gemäß, in dieser Demut, in diese Fähigkeit zu tragen. Du tragst den anderen und der ist vielleicht überrascht, dass du nicht zurückgibst, sondern dass du ihn trägst. Und nicht so mit dieses überhebliche Tragen, sondern wirklich auf der gleichen Ebene. Tragen, dass der andere seine Würde spürt. Und das tut ihm so gut. Denn wenn jemand ein bisschen schwieriger Charakter hat, was meinst du, wie oft das Menschen ihm haben spüren lassen? Das hat er x-mal gespürt. Der läuft ja überall an und in der Gemeinde ist es nun ganz anders. Und das bringt ihm zum Neuen, zu Christus, zum Aufmerken. Dann erkennt er ihn. Dann verteilen wir den Charakter von Jesus Christus unter uns. Dann unterscheiden wir uns in der Welt, in den Beziehungen, die wir leben. Und das braucht die Welt, wenn sie Gottes Wort nicht mehr hört, in einer Kirche, wo er nicht hingeht und so weiter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Und nun kommen hier zwei Begriffe. Der Gott des Ausharrens, das heißt mal, wie ist das Wesen Gottes, ist ein Gott des Ausharrens, Luther übersetzt, der Geduld und des Trostes, des Ausharrens wörtlich, das griechische berühmte Wort Hypomone, was bedeutet drunter bleiben, ausharren, tragen, tragen mit Ausharren. Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt, wenn sie Bestand hat, wird immer gebaut von Menschen, die treu sind. Es gibt manchmal auch eine Methode, die über irgendwo herkommt und ganz hilfreich sein kann. Aber das ist so wie so eine Welle und die vergeht wieder. Wirklich bleibende Gemeindebau gibt es durch treue Menschen. Und auch wenn es regnet oder Sonne scheint oder geistlich gut geht oder ein bisschen schwierig ist, sie sind da und so baut Gott seine Gemeinde. Das hat Paulus ganz deutlich zum Timotheus, sein Nachfolger, gesagt, im zweiten Timotheusbrief, der letzte Brief, den er vor seinem Tod geschrieben hat. Was du von mir gehört hast, in Gegenwart vieler Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das vertraue treuen Menschen an, nicht die Fähigen, die Guten, die Angesehenen, die Reichen oder wie auch immer. Treuen Menschen, die ausharren können, die dabei bleiben können. So ist nämlich der Charakter Gottes. Und so wird der Charakter Gottes sichtbar in deinem Handeln gegenüber dem, der getragen werden muss. Der Gott will dir das geben. Denk mal an die Situation in deinem Leben, wo du sagst, das muss ich ausharren. Das fällt mir so schwer. Ich möchte am liebsten die Flinte ins Korn werfen. Und der Gott des Ausharrens sagt, trage. Ich trage dich auch. Trage. Und ich werde dir helfen. Denn er wird nicht nur der Gott des Ausharrens genannt, sondern auch der Ermunterung, des Trostes. Und der Tröster ist der Heilige Geist. Also der Gott, der diese Kraft hat, dich zu tragen und treu ist, der will dich auch ermuntern. Der will durch dich etwas bewegen, das den anderen aufbaut. Du hast einen Immanuel auf deiner Seite. Du hast einen, der hinter dir steht mit seiner Kraft, der dich ermuntert und nach vorne bringt. Ja, das sind die zwei Quellen, woraus wir leben können, wenn wir mit Menschen in unserer Gemeinschaft zu tun haben. Das ist Christus Jesus gemäß. So kommen wir zu einer gleichen Gesinnung zwischen den Parteien, ne, die gestritten haben über das Fleisch, ob man es essen soll oder nur Gemüse, zwischen die Leute, die einen besonderen Tag wollten und die andere sagt, jeder Tag ist gleich. Und das können wir heute übertragen. Der eine ist mehr charismatisch, der andere hat Mühe mit dem Charismatisch. Der eine ist mehr für freie Liebe und das mit der Homosexualität, das ist heute anders. Und der andere sagt, nein, das ist biblisch, muss man das anders sehen. Da kann man sich recht aneinander haben. Ja? Und dann muss man sagen, nein, der Gott des Ausharrens, ich muss das tragen, ich will das tragen und ich will ermuntern. Aus dem Heiligen Geist heraus das etwas weitergeben. Und dann wird Gott wirken. Er wird eine gleiche Gesinnung wirken und das ist Christus Jesus gemäß. Nicht wunschgemäß, nicht mein gemäß, Christus gemäß. Okay, also wir haben drei Verpflichtungen, wir haben zwei Quellen und es kommt der letzte, wir haben ein Ziel. Also es ist ganz eine einfache Predigt mit der Struktur. Drei Verpflichtungen, zwei Quellen, ein Ziel. Kann sie nachher kurz abfragen, ob sie das alles nochmal kurz zusammenfassen können, ja? Steht dann beim Ausgang und wenn Sie bestanden haben, dürfen Sie raus und sonst müssen Sie noch mal schnell zurück und fragen, wie war es wieder und dann können Sie durchgehen, hä? Wenn Sie es noch wissen. Okay, gut, also passt jetzt dann noch mal gut auf. Ein Ziel, das ist das Ziel. Drei Verpflichtungen, zwei Quellen und ein Ziel. Warum geht es? Damit ihr mit einem, im griechischen Text ist das Wort betont, es geht wirklich um einen Mund, das heißt ein Bekenntnis mit dem Mund, nicht nur sagen dies und das und jenes, da wissen die Leute gar nicht, was glauben wir eigentlich, das ist also das Problem geworden in unserer westlichen Kirche, dass wir nicht mit einem Munde sprechen, dass wir nicht ein Bekenntnis haben und die Menschen es verstehen, dann einer sagt so und der andere sagt genau das Gegenteil und leider heute auch unter den Evangelikalen. Das war jahrzehntelang irgendwie immer klar. Und heute streiten sie sich manchmal und tragen das in die Öffentlichkeit. Und das finde ich sehr, sehr schädlich. Sehr schädlich. Ein Ziel. Mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen. Und dann kommt nochmal alles auf einen Punkt gebracht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Er wiederholt es nochmal. Leute, wie Christus mir, so ich dir. Halte dich daran. Dann wird Christus sichtbar. Und wenn du schaust, wie die Geschichte ausgeht in der Bibel, in der Offenbarung, habe ich euch das aufgeschrieben, es sind vier Bibelverse aus der Offenbarung. In diesen vier Bibelverse wird deutlich, warum es am Ende geht. Es ist ein gemeinsamer Lobpreis. Ich lese euch das vor. Sie werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Offenbarung 4. Und dann, sie beteten Gott an und sagten Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit, die Weisheit, die Danksagung, die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 7. Sie sind sich eins im Lobpreis. Und es geht weiter. Kapitel 14. Sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000. Das ist die Vollzahl der Gemeinde Gottes. 12 mal 12.000. Die von der Erde erkauft waren. Die von Christus erkauft wurden. Offenbarung Kapitel 14. Und dann noch ganz zum Schluss in Kapitel 19. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge. Haben alle das Gleiche gesagt. Nämlich, sie sprachen Halleluja. Hat eine gemeinsame Stimme. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sie bereit gemacht. Eine Stimme des Lobes am Ende. Und wisst ihr, diese Stimme kann man heute schon ertönen lassen. Und die Stimme ertönt, wenn wir Christus verherrlichen. Ich lese nochmal hier das Letzte. Mit einem Munde den Gott unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen. Dann nehmen wir ein Stück weit schon vorweg, wie es in der Ewigkeit einmal sein wird. So will ich mit dem anderen umgehen. Ihm tragen, ihm schützen, ihn fördern, aus diesen zwei Quellen leben und auf das eine Ziel zu, damit Christus verherrlicht wird unter uns. Lass uns noch beten. Vater, dein Wort ist so klar. Im Grunde ganz einfach, wie es geschrieben steht, aber nicht so einfach in der Umsetzung. Da brauchen wir dich. Wir wollen diese Verpflichtungen auf uns nehmen. Wir merken, in einer Gemeinschaft geht es nur, wenn wir reif sind und unser Teil beitragen. Aber du gibst uns zwei Quellen, damit wir das auch können. Du willst uns beistehen mit deinem Wort und mit deiner Gnade. Du willst mit deinem Heiligen Geist durch das Wort an uns wirken, sodass wir Freude kriegen, den anderen zu tragen, zu schützen und zu fördern. Und so gehen wir dann gemeinsam auf das Ziel zu. Und du wirst verherrlicht, Herr. Und du wirst unter uns wirken. Ich bitte für die in unserer Mitte, die schwer zu tragen haben, vielleicht in ihrem Alltag, schwer zu tragen haben mit Menschen, mit denen sie irgendwo in einer Gemeinschaft zusammen sind, ob am Arbeitsplatz oder in der Familie und wo es manchmal schwer wird. Lass sie spüren dürfen, dass du da bist, um zu helfen durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist, dass wir nicht alleine sind, dass einer da ist, der uns trägt. Und der uns durch das Leben trägt und schiebt und wir merken, es darf etwas verändert werden. In mir und beim anderen. Und du wirst dadurch verherrlicht. Ich danke dir für die FEG Leimenthal. Ich danke dir für alle, die sich so treu eingesetzt haben. Und ich bitte, dass sie erleben dürfen, wie es aufblüht, wie es weitergeht, wie Menschen dazukommen und dich kennenlernen dürfen. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Treue in unserem Leben. Amen.